Genau, ja, schön, dass ich heute hier sein kann. Es geht auf die Passionszeit zu, obwohl wir ja auch draußen noch winterliche, weihnachtliche, Schnee und so Landschaft wahrnehmen können. Aber heute ist der letzte Sonntag vor der Passionszeit. Die Passionszeit beginnt am Mittwoch, am Aschermittwoch. Und das ist die Zeit, in der wir des Leidens und Sterbens Jesu gedenken. Und auch dieser Sonntag steht schon unter diesem Blick auf die Passionszeit. Ich weiß, dass Maike auch in der Regel die Perikop-Predigt, die vorgeschlagen ist, und so mache ich das auch. Und dann für diesen Sonntag sind zwei Texte vorgeschlagen, zwei Abschnitte, das ist ungewöhnlich, aber sie hängen zusammen und das werdet ihr entdecken, das werdet ihr sehen. Es ist die Wundergeschichte, die wir eben hier gehört haben von dir, Steffen, und die wunderbar schon gefeiert wurde hier eben in diesem coolen Kinderteil. Meine Frage ist, warum soll ich überhaupt noch predigen über diese Geschichte? Die wurde ja schon abgefrühstückt. Ja, warum soll ich irgendwas noch dazu sagen? Das war toll, das war echt super. Trotzdem, ich sage ein paar Worte noch trotzdem zu der Wundergeschichte. Aber ich beginne mit einer kurzen Rede von Jesus, die davor geschrieben ist über sein Leiden. Da kündigt Jesus sein Leiden und sein Sterben an, dreimal in den Evangelien. Und die eine Fassung von Lukas, die lese ich jetzt vor. Steht unmittelbar vor der Geschichte mit dem Blinden. Jesus nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden. Und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geiseln und töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts davon und der Sinn der Rede war ihnen verborgen und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Zunächst ein paar Dinge zu diesem Text. Ich bin immer hoch irritiert über diese Leidensankündigungen von Jesus, weil Jesus hier über den Dingen zu stehen scheint. Ja? Jesus kennt den Masterplan Gottes. Ganz nüchtern sagt er, was alles kommt. Das steht schon in den Propheten. Er wird an die Römer ausgeliefert, er wird gegeißelt, er wird angespuckt, gefoltert, getötet und am Ende das große Happy End, die Auferstehung. Jesus kennt alles, Jesus weiß alles, er steht über den Dingen, er kennt den Masterplan. Also dürfte die Karwoche für ihn keine wirkliche Überraschung sein. Klar, das wird eine harte Nummer, aber er weiß ja, wie es ausgeht und darum kann er eigentlich relativ gelassen in die Karwoche gehen. Wenn wir aber die Passionserzählungen uns anschauen, dann sehen wir einen anderen Jesus. Da sehen wir einen Jesus, der das nochmal umdrehen will, der in Gethsemane fragt: Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, der das Ganze nochmal drehen will. Ja? Wir sehen einen Jesus, der am Kreuz hängt und der schreit: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist kein Jesus, der über den Dingen steht, der den Masterplan kennt und sagt, alles super, alles okay, sondern das ist ein Jesus, der Zweifel hat und der Todesangst hat. Und ich frage mich, wie passt das zusammen? Der Jesus hier, der alles checkt, der alles weiß, und dieser Jesus in der Krise, der gar nichts mehr weiß. Wie passt das? Ich bin irritiert von diesen Leidensankündigungen. Und dann ist mir bewusst geworden, das ist aber eigentlich in unserem Leben doch auch so, oder? Da gibt es Dinge, die wissen wir, ne? Die werden verkündigt in der Christuskirche, im Martin-Luther-Haus. Sie glauben wir, sie stehen in der Bibel. Theoretisch können wir sie sagen und wir glauben sie, aber in der Krise fühlen die Dinge sich dann doch plötzlich anders an. Drei Beispiele. Wir glauben, dass Gott immer da ist. Ja, Jesus ist bei dir, sagen wir. Glaube ich auch, stimmt auch. Ja. Aber wenn Menschen wirklich in der Krise sind, richtig in der Krise sind, dann fragen sie plötzlich, wo ist Gott denn? Dann haben sie das Gefühl, dass Gott schläft, dass Gott weg ist, dass Gott nicht mehr da ist. Und diese Glaubensgewissheit, die man eigentlich theoretisch hat, die ist plötzlich weg. Das eine ist die geglaubte Wahrheit, das andere ist die persönliche Erfahrung. Und die sagt oft was anderes. Die sagt oft, ich weiß nicht, wo Gott ist in meinem Leid. Zweiter Gedanke, ja, dass wir geliebt sind. Natürlich sind wir geliebt von Gott, das glauben wir, das sagen wir, das wissen wir. Aber wenn Menschen in einer Krise sind, wenn Menschen abgelehnt werden von anderen, wenn Menschen zweifeln an der Liebe Gottes, dann ist das kein Selbstläufer mehr. Dann kann man nicht sagen, ja, ich glaube das ja. Man erfährt es dann vielleicht nicht. Oder das dritte Beispiel, die ist vergeben. Ja, das ist auch eine Botschaft, die wir sagen, die wir glauben, die ist vergeben. Aber wenn Menschen wirklich sich schämen wegen ihres Lebens, sich schämen wegen eines bestimmten Verhaltens, dann können sie das nicht fühlen, dass sie von Gott geliebt sind. Dann plagt diese Scham sie so. Was ich sagen will, ist, das, was Jesus hier kennt, das kennen wir auch. Eine Diskrepanz. Auf der einen Seite gibt es die geglaubte Wahrheit, das, was wir glauben, was wir bekennen, und das andere, was wir erleben und was wir fühlen und was wir erfahren. Und da gibt es in unserem Leben eine Diskrepanz. Und ich finde es tröstlich, dass auch Jesus diese Diskrepanz kennt. Dass er auf der einen Seite von dem Masterplan weiß, auf der anderen Seite aber dann in der konkreten Situation auch nicht mehr klarkommt und sagt, mein Gott, wo bist du denn eigentlich? Können wir das Ganze nicht nochmal überdenken? Ja, diese Diskrepanz kenne ich von mir, die kenne ich aus der Seelsorge von Menschen und die sehe ich bei Jesus und das finde ich tröstlich. Wie reagieren seine Freunde? Die Freunde von Jesus reagieren so, sie begriffen nichts davon. Ne? Sie begriffen nichts davon, haben wir eben gehört. Ja, den Jüngern fehlt der Durchblick, sie sind blind und ganz ehrlich, wie wollen die das auch verstehen, was Jesus da ankündigt? Ich hätte es auch nicht verstanden. Und das ist die Brücke zu der nächsten, zu der Wundergeschichte. Die Jünger sind blind für Jesu Passion, für Jesu Weg und jetzt kommt, wird eben diese Wundergeschichte erzählt von dem Blinden von Jericho, den wir eben schon gehört, die wir eben schon gehört haben. Jesus ist also auf dem Weg nach Jerusalem, kommt durch Jericho, damals schon eine steinalte Stadt, damals schon eine Stadt, die eine große Bedeutung hatte in der Geschichte Israels. Und dort sitzt am Wegesrand ein Bettler, ein blinder Bettler. Jetzt sagst du vielleicht, okay, bin ich eigentlich schon raus, weil das ist nicht meine Situation. Ich bin weder blind, noch bin ich irgendwie behindert, noch bin ich auf Almosen angewiesen. Ich komme gut klar im Leben, ja klar, ich habe auch meine Problemchen und so, aber das ist nicht meine Geschichte. Wirklich nicht? Kennst du das nicht auch, blind zu sein? Sind wir nicht manchmal blind? Blind für uns selbst. Dass du vielleicht sagst, ich weiß auch nicht, warum ich so handle. Ich weiß auch nicht, warum mich dieses Wort so tief getroffen hat. Ich weiß auch nicht, warum ich so und so fühle. Ich verstehe mich selber nicht. Ich bin blind eigentlich für mich und check mich gar nicht. Oder vielleicht sind wir blind für unsere Mitmenschen. Vielleicht bist du so mit dir beschäftigt, dass du gar nicht mehr wahrnimmst, was der andere oder die andere braucht. Was der andere nötig hat. Vielleicht bist du blind für deinen Nächsten. Oder du bist blind für Gott und für seine Wege. Ja, manche Wege von Gott sind auch merkwürdig. Und du sagst, warum muss eine Mutter von zwei Kindern an Krebs erkranken? Gott, wo ist da dein Weg? Wo ist deine Handschrift zu sehen? Ich sehe es nicht, ich verstehe es nicht. Ich bin blind für dich. Ich glaube, dass wir auch in unserem Leben Blindheit kennen. Vielleicht nicht mit unseren physischen Augen, aber mit unserem Herzen. Dass wir vieles oft nicht im Blick haben oder auch wie Steffen es anmoderiert hat, dass uns der Durchblick fehlt. Das, glaube ich, ist schon die Situation. Und der Mann aus unserer Geschichte hat uns vielleicht etwas voraus, denn er weiß um sein Problem. Er weiß, dass er eine Behinderung hat, dass er eine Einschränkung hat. Er weiß, ich habe da echt ein Problem, ich bin blind und das ist ein Makel. Und dann kriegt er mit, da ist was los in Jericho und er fragt nach. Und die Leute sagen, Jesus von Nazareth kommt. Und vielleicht hat er von Jesus gehört, das wissen wir nicht genau, aber das ist sehr wahrscheinlich, denn er ruft ihn an. Jesus, wie? Du Sohn Davids, genau, wir haben es ja eben in dem Rätsel schön gehört. Jesus, du Sohn Davids, ne? So schreit er, erbarme dich meiner. Aus voller Kehle schreit er um das Erbarmen. Und er weiß um seine Einschränkung, er weiß um seine Blindheit und er schreit die Sehnsucht nach Hilfe heraus. Wie ist es mit dir? Weißt du eigentlich, was dir fehlt? Weißt du eigentlich, was deine Baustellen sind in deinem Leben? Oder tappst du im Dunkeln? Dieser Mann wusste genau um seine Not. Könntest du benennen, was deine Not ist? Warum du heimlich Tränen weinst? Könntest du das sagen? Könntest du benennen, wo deine Baustellen sind? Damit beginnt oft schon Veränderung und Heilung. Dass Menschen wissen, an dieser oder jener Stelle komme ich nicht klar. Da brauche ich Hilfe. Wenn Menschen das schon mal wissen, das ist wichtig. Und wenn du das nicht weißt, wenn du nur weißt, irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung, irgendwas stimmt mit mir nicht, ich habe echt ein Problem und ich komme nicht klar, dann geh ins Gebet und such dir Hilfe. Such dir Beratung, such dir Seelsorge. Geh zu Maike oder zu wem auch immer. Und wenn du es weißt, wenn du um deine Not weißt, wenn du sie benennen kannst, so wie dieser blinde Bettler in Jericho, dann schrei zu Jesus und appelliere an seine Barmherzigkeit. Das ist ein guter Weg. Erbarme dich meiner, denn auf diesem Ohr ist Gott überhaupt nicht taub. Auf diesem Ohr ist Gott sehr sensibel. Auf dem Ohr der Barmherzigkeit. Gott hat ein großes Herz für uns und Gott liebt es, barmherzig zu sein. Bring deine Not vor Gott. Es ist natürlich keine Garantie, dass alles so wird, wie du dir das vorstellst, wie du dir das wünschst. Aber wenn wir zu Jesus sagen, erbarme dich über mich, guck dir mein Elend an, schau. Manchmal mache ich das so, wenn es mir richtig schlecht geht und es gab schon richtig viele Gründe in meinem Leben, warum es mir richtig schlecht ging. Da habe ich mich vor seine Augen gestellt und habe gesagt, schau dir meine Not an. Ja, schau dir das ganze Elend an. Und ich habe erlebt, wenn Gott sich Elend anschaut und Not anschaut, dann berührt ihn das. Das lässt ihn nicht kalt, der nimmt das nicht nur wahr, sondern das bewegt sein Herz. Und das macht der Blinde. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Er schreit und die Jünger, auch das haben wir eben in der Geschichte schon gehört und auch gesehen hier in dem Rätsel, die sind not amused, ja, die finden das nicht gut. Da kommt einer, der stört und der passt nicht ins Bild. Da ist ein Bettler, der ist blind und der will zu Jesus gehören, der will was mit Jesus zu tun haben, der passt nicht. Der passt nicht zu uns. Warum passt der nicht? Na, ganz einfach. Menschen, die so eine Behinderung hatten, eine chronische Erkrankung, die galten eigentlich als bestraft von Gott. Und der sollte mit Jesus nichts zu schaffen haben. Jesus ist ja fromm und wir als seine Jünger sind auch fromm. Ja? Und der passt einfach nicht zu uns. Und darum soll er leise sein. Darum halte dich zurück. Er stört. Er stört, weil er nicht zu uns passt. Wie ist das bei dir? Und wie ist das in der Christuskirche? Und im Martin-Luther-Haus, dürfen hier Menschen stören? Dürfen hier Menschen sein, die eigentlich nicht zu uns passen? Wo wir sagen, so wie die glauben und so wie die leben und so wie die denken, die passen nicht, die sind komisch, komische Leute. Ja? Dürfen uns Menschen stören? Die wir nicht auf dem Schirm haben und die wir auch erstmal im ersten Moment nicht willkommen heißen wollen. Wir mögen ja nicht jeden, ne? Aber wie ist das in der Christuskirche? Ich stelle die Frage gleich auch bei uns. Seid ihr offen? Offen für alle? Wer darf eigentlich stören? Wo gibt es eigentlich Grenzen für Offenheit? Auch das ist ja wichtig, Grenzen für Offenheit, aber es ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Der Mann stört und die Jünger sagen, weg, sei still, wir können das nicht, wir wollen das nicht hören, was du hier machst. Und Jesus hört aber sein Schreien und jetzt lässt er ihn zu sich führen. Auch merkwürdig. Im Markus-Evangelium steht sogar, dass Jesus ihn herruft. Ne? Stellt euch vor, da sitzt irgendwo an der Straße ein Blinder, ne? Und Jesus sagt, hey, komm mal her. Oder ne? So, ich würde doch erwarten, dass ich hingehe zu ihm. Der ist doch blind. Bis der sich mal auf den Weg macht, der muss doch irgendwie mal durchkommen. Ne? Wieso geht Jesus nicht hin? Diese Serviceleistung hätte er vollbringen können. Warum mutet er diesem Blinden zu kommen, sich auf den Weg zu machen? Zwei Gedanken dazu. Jesus ließ ihn zu sich führen. Das heißt, Jesus nimmt die Menschen, die vorher gejammert haben und die gesagt haben, der soll leise sein, die spannt er ein und mutet ihnen zu, dass sie etwas dazulernen. Dieser Mann gehört zu mir, will Jesus sagen. Und ihr sollt lernen, ihr sollt euer eigenes Denken überdenken. Ihr sollt Neues dazulernen. Und er spannt sie ein und fordert sie heraus. Und das Zweite ist, eine Erfahrung, es ist schon so, dass wir uns auf den Weg machen müssen, auch zu Jesus. Dass wir auch eigene Schritte gehen, dass wir auch selbst gehen wollen. Jesus zwingt sich nicht auf, auch seine Hilfe nicht auf. Er ruft und dann ist die Frage, möchte ich gehen, möchte ich Schritte gehen? Und darum fragt er ihn auch, er fragt dann, was willst du, was ich dir tun soll? Warum fragt Jesus das? Ne? Jesus weiß es doch, der ist blind, außerdem ist Jesus Sohn Gottes. Gott stellt oft Fragen. Aber nicht, weil er die Antwort nicht weiß, sondern weil er dem Menschen die Brücke bauen will zu reden und die Brücke bauen will nachzudenken und selber in Gang zu kommen. Zum Beispiel ne, im Garten Eden, ihr kennt die Geschichte, wo Gott fragt, Adam, wo bist du? Ja, das ist nicht, weil Gott nicht weiß, hinter welchem Busch Adam hockt, sondern weil er ihm eine Gesprächsoffensive geben will. Hey, Adam, denk mal nach, wo ist dein Standpunkt? Was ist los mit dir? Und so fragt er auch, ne? Er will diesem Blinden selbst die Gelegenheit geben. Mach du dich auf den Weg und artikulier du dein Bedürfnis. Und dann lass uns im Gespräch sein. Was willst du, dass ich tun soll, wenn Jesus vor dir stehen würde und dich fragen würde, was willst du, dass ich für dich tun soll? Was würdest du sagen? Wenn Jesus vor euch, vor der Christuskirche stehen würde, in einer Gemeindeversammlung oder wo auch immer, und würde sagen, hey, was wollt ihr, dass ich für euch als Gemeinde tue? Was würdet ihr sagen? Wir haben ein Happy End. Eine Geschichte mit Happy End. Jesus heilt den Mann, er kann wieder sehen und wird sogar ein Nachfolger Jesu. Er wird ein Christ, er ist dabei. Jetzt passt er ja auch dazu, ne? Er ist geheilt und so. Ich komme zum Schluss. Diese Geschichte wurde erzählt nicht einfach, weil sie passiert ist. Ja, sie ist passiert, das glaube ich schon. Aber der Evangelist Lukas sieht eine Bedeutung in dieser Geschichte für uns. Und vielleicht habt ihr das ein oder andere für euch entdecken können. Nämlich den Gedanken, wo bist du blind in deinem Leben? Blind für andere, blind für dich selbst, blind für Gott. Wo bist du blind? Und willst du sehend werden? Willst du überhaupt wahrnehmen? Willst du andere sehen? Willst du Gott sehen? Willst du ehrlich auf dich gucken oder lieber nicht? Weil es ist ja auch anstrengend. Ne? Manche Leute in den Blick zu nehmen ist anstrengend. Manche Situation in den Blick zu nehmen ist anstrengend. Lieber blind sein. Die Frage, willst du eigentlich sehen? Willst du Durchblick haben über dich und über deine Mitmenschen und so? Diese Frage stellt dir Jesus heute und dann ermutigt er dich, appelliere an mein Erbarmen, halte mir deine Not hin. Sei penetrant mit deiner Not vor meinen Augen, in meinem Angesicht. Und dann zu hoffen, dass er Not lindern kann, dass er helfen kann, dass er Dinge verändert. Und jetzt schlage ich die Brücke zur Passionszeit, die beginnt. Auch das kann ein Gebet sein. Wir alle oder viele, die schon seit Jahrzehnten mit Gott unterwegs sind, wir kennen das ja in- und auswendig, ne? Die Passion und so. Und Kreuz und Auferstehung und Weihnachten. Das ist immer wieder eine Challenge, was Neues zu entdecken. Betet doch mal dafür, Gott, mach du mich sehend, was die Passionsgeschichten betrifft, dass ich in diesem Jahr Neues aus den Passionsgeschichten für mich entdecke. Amen. Amen.